Es war im vergangenen Jahrhundert, genau 1976. Ich war Lehrer am Theologischen Seminar in Adelshofen. Wir hatten Besuch von einem englischen Missionar. Ich wurde gebeten, ihn zu übersetzen, und am Ende der Zeit sollte ich ihn zum Bahnhof nach Heilbronn bringen. Und wir fuhren so aus Adelshofen raus, und da sagt er plötzlich zu mir: "What are you still doing in Germany?" Was machst du eigentlich noch in Deutschland? Und ich holte tief Luft und wollte sagen: "Ja, bitte, ich bilde hier doch Missionare aus." Und er sagt mir auf den Kopf zu: "Du gehörst nach Indonesien." Und ich dachte, bin ich hier einem Propheten begegnet? Nein, nein, er hatte ganz logische Gründe. Er sagt: Erstens, Indonesien ist das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt. Zweitens, in Indonesien gibt es eine lebendige Kirche. Und drittens, ich habe die persönliche Überzeugung, dass die Indonesier Gottes auserwähltes Volk sind, das Evangelium zu den Muslimen dieser Welt zu bringen. Es gibt niemanden sonst, der so geeignet wäre, das zu tun. Die sind jeden Tag mit ihnen zusammen, haben keine Berührungsängste mit ihnen. Und du solltest hingehen und sie ausbilden und sie zurüsten. Er wusste nicht, dass Gott mir schon lange gezeigt hatte, dass mein Platz eigentlich in seiner Welt ist, bei den Unerreichten. Und ich habe dann ihm das erzählt, und er hat sich gefreut und sagte: "Lass uns doch noch zusammen beten." Und wir stehen im Heilbronn vorm Bahnhof im Auto, und er sagt: "Herr, ich danke dir, dass der Traugott nach Indonesien geht." Ein Mann des Glaubens, ja. Und so hat also meine Missionarskarriere, Außendienstmitarbeiterkarriere begonnen, nicht mit dem Ziel, selber zu missionieren oder auch nicht Bibelschullehrer zu werden, sondern Indonesier für die Weltmission zu berufen. Die Aufgabe ist so riesengroß, das schaffen wir nicht alleine. Wir müssen andere zurüsten, andere schulen, damit das Heer derer, die das Evangelium verkündigen, immer größer wird. Und das war die Passion von Paulus im Römerbrief. "Mein Bestreben war immer", schreibt Paulus, "die Botschaft da zu verkündigen, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war. Ich habe mich an das gehalten, was in der Schrift steht. Die Menschen, denen noch nie verkündet wurde, sollen es sehen. Und die, die noch nie von ihm gehört haben, sollen es verstehen." Und wir fragen uns natürlich: Ja, gibt es die Leute denn noch? Die ganze Welt ist doch so ziemlich erreicht. Weit gefehlt. Das ist die Situation in Indonesien. Wir haben in Indonesien 700 Volksgruppen, und von denen gibt es 123, die Unreached People Groups genannt werden. Das heißt Bevölkerungsgruppen, die bisher weniger als 1% gläubige Christen haben. Diese Volksgruppen haben alle mehr als 10.000 Mitglieder. Und dann gibt es die Unengaged, Unreached People Groups, die UUPGs, die Volksgruppen von den 123, wo niemand unter ihnen arbeitet. Da war vielleicht mal jemand, aber der ist nicht mehr da. Die haben keinen Zugang zum Evangelium, überhaupt nicht. Und dann gibt es die UUUPGs, die Untouched, Unengaged, Unreached People Groups, die Volksgruppen, soweit bekannt, hat ihnen bisher noch niemand das Evangelium verkündigt. Nicht weniger als 19. Freunde, das ist es, was uns Beine macht.
Das sind 160 Millionen.
Und genau, das sind jetzt nicht Volksgruppen, irgendwo eine kleine Volksgruppe mit so ein paar hundert Leuten irgendwo im Urwald. Nein, nein, die sind alle größer als 10.000, haben mehr als 10.000 Mitglieder. Viele von ihnen haben bis zu 20 Millionen oder mehr. Insgesamt sind diese 123 160 Millionen Menschen, nur in Indonesien. Das ist die doppelte Bevölkerungszahl von ganz Deutschland. Ohne wirklichen Zugang zum Evangelium. Davor können wir unsere Augen nicht verschließen. Und ich zeige euch ein Beispiel hier von Sumatra. Das ist eine Karte von Sumatra, die zeigt, wie viel oder wo es Christen gibt. Hier der Norden, das ist da, wo das Batakland, wo Nommensen, deutsche Missionare und andere gearbeitet haben, die weit über 50% Christen haben, das ist die orange Farbe, und dann Inseln hier an der Westküste von Sumatra. Aber der Rest von Sumatra bis heute hat 0 bis 0,5% Christen. Wie sollen diese Menschen von Jesus hören? Das bewegt uns. Das ist der Grund, warum wir nicht einfach die Füße hochlegen können. Wie sieht die Situation in der Welt aus? Etwa 10% der Weltbevölkerung sagt, Jesus, das ist mein Herr und mein Retter. Zu denen zählen wir. Und dann 20%, die sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, was der Jesus sagt. Das sind gute Prinzipien. Und 40% sagen, besten Dank, kein Interesse, wir haben uns schon mal mit dem Evangelium befasst, wir haben das schon gehört, aber wir sind nicht interessiert. Und dann 30% Jesus, wer ist das? Noch nie von ihm gehört. Und das sind die Menschen, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und als Gott Paulus berief, ihn zu den Menschen zu tragen, die ihn nicht kennen, da war sich Paulus völlig klar, ich kann das nicht alleine. Ich brauche andere, die mitkommen. Und wo immer Paulus hingegangen ist, hat er Menschen angesprochen, Christen angesprochen, die Menschen, die zum Glauben kamen, sofort in den Dienst gestellt. Nicht einfach als Statist in der Gemeinde, sondern du musst mitarbeiten, die Aufgabe ist viel zu groß. Und diese Leute haben ihn dann unterstützt und haben auch selber natürlich in der Mission mitgearbeitet. Hanni hat schon erzählt von Member Care, dem Anliegen, dass entsandte Mitarbeiter gut vorbereitet werden. Wenn sie im Einsatz sind, nicht vergessen werden, sondern man sich überlegt, wie kann man denen denn, wie kann man die ermutigen, wie kann man die unterstützen und wenn sie zurückkommen, wie empfängt man einen Missionar zurück? Was braucht er? Und das war das Anliegen von Paulus. Und ich möchte heute Morgen einfach einen herausgreifen, den Paulus oder den Gott rekrutiert hat für Paulus und sein Missionsteam zu stärken. Und das ist der Dr. Lukas. Der Dr. Lukas. Und der Paulus schreibt von ihm im Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Wer war dieser Lukas? Die Bibel sagt nicht allzu viel über ihn, aber doch genug, dass wir viel daraus lernen können. Lukas hat als erstes eine radikale Hinwendung zu Jesus Christus erlebt. Aus der Bibel wissen wir, dass Lukas kein Jude war, er war nicht aufgewachsen in einem Umfeld, wo die Offenbarung Gottes bekannt war. Er ist im griechischen Umfeld der Mythologien und der griechischen Götter offensichtlich aufgewachsen. Und wir wissen nicht, wie er mit dem auferstandenen Jesus in Kontakt gekommen ist. Es gibt alte Quellen, die sagen, der wohnte eigentlich in Antiochien, von wo Barnabas und Paulus ausgesandt wurden. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hat der Lukas eine so radikale Hinwendung zu Jesus erlebt, dass er sein altes Leben an den Nagel gehängt hat und gesagt hat, ich folge Jesus Christus nach. Und eine Segensspur im Leben beginnt immer damit, dass wir eine radikale Hinwendung an Jesus Christus vollbringen. Es ist nicht das, was ich tun kann, was ich aus mir herauspressen kann, sondern wenn Jesus in mir Gestalt gewinnt und durch mich anderen begegnet. So begann das bei Lukas. Ich finde das sehr ermutigend, denn ich zum Beispiel bin in einem Elternhaus groß geworden, wo meine Eltern Jesus Christus sehr lieb hatten. Und dann sagt man, ja, das ist ja ganz dir schon auf den Leib geschrieben, Missionar zu werden. Ich habe drei Brüder, die auch alle im christlichen Dienst tätig sind. Aber hier ist jemand aus einem völlig heidnischen Umfeld, den Gott zu einem Segensträger gemacht hat. Gott kann aus jedem Menschen so etwas tun und das ist unerhört ermutigend. Das Zweite, es blieb nicht nur bei der radikalen Hinwendung zu Jesus, sondern der Lukas war sensibel für Gottes Führung. Er hatte ein feines Gespür dafür entwickelt, welche Absichten sein Herr damit verfolgte, ihm eine bevorzugte Ausbildung und Stellung zu geben als Arzt. Irgendwie, wir wissen nicht warum, war er dabei, als Paulus mit seinen Reisegefährten in Troas war. Und sie hat manches versucht, wo sie hingehen wollten. Immer wieder stoppte der Herr sie, dass sie dort nicht hingehen konnten, sollten auf der zweiten Missionsreise. Und eines Morgens, vielleicht beim Frühstück, erzählt der Paulus: Leute, letzte Nacht hatte ich eine Vision. Und da war ein Mann aus Mazedonien, der hat zu mir gesprochen und gesagt: Komm herüber und hilf uns. Das erzählt Paulus seinen Reisegefährten. Und Lukas schreibt dann: Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Zwei Dinge sind mir wichtig in diesem Abschnitt. Erstens, Lukas sagt, das war nicht der Mazedonier letztlich, sondern hier hat Gott uns gerufen. Ich denke, das war nicht nur die Überzeugung von Paulus, sondern der Paulus hat es ja der Gruppe erzählt. Und wenn es um Führung Gottes geht, dann ist es immer gut, wenn man nicht selber einfach nur Entscheidungen trifft, sondern das von anderen prüfen lässt. Sie haben miteinander darüber gesprochen und da war uns klar, sie kamen zu der Überzeugung gemeinsam, dass Gott uns gerufen hat. Das war ein göttlicher Ruf. Da war Gott in ihr Leben getreten. Und das Zweite, was mir wichtig ist hier, ist hier das eingerahmte Wörtchen uns und wir. Da war uns klar. Und hier bezieht sich Lukas mit ein. Das erste Mal, dass in der Apostelgeschichte das Wörtchen uns erscheint. Und das ist nur ein ganz kleiner Hinweis auf den Lukas. Der Lukas war ein so begabter Mann, aber so bescheiden. Der hat steht nicht in der Apostelgeschichte, dass er es geschrieben hat. Aber er verbirgt sich hinter diesem Wörtchen uns. Und wir fragen uns, war das seine Berufungsstunde für den vollzeitlichen Missionsdienst? Es wurde ihm wohl zu diesem Zeitpunkt endgültig klar, dass er seine Arztpraxis aufgeben und sich ganz für die Weltmission einsetzen sollte. Darf ich Sie fragen heute Morgen, in welchem Umfeld bewegen Sie sich? Welchen Informationen setzen Sie sich aus? Bekommen Sie Informationen von den Unerreichten? In die Situation in Deutschland, die immer krasser wird. So viele Menschen haben keine Ahnung mehr von Jesus. Aber sie hätten eigentlich die Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber Menschen in dieser Welt, die gerne von Jesus hören würden, aber da ist niemand in ihrer Nähe, der ihnen etwas von Jesus sagen könnte. Wie gehen Sie mit solchen Informationen um? Informationen von außen. Hört man sich das an? Wie gehen wir damit um? Und wie offen sind wir, dass Gott in unsere Lebensführung eingreifen kann und uns eine ganz neue Ausrichtung geben kann? Wir selber erleben es immer wieder im Laufe unseres Lebens, dass es immer wieder neue Weichenstellungen gibt. Das ist nicht nur bei der Bekehrung und die erste Berufung für uns in die Weltmission, sondern immer wieder hören: Herr, was willst du? Vor etwa 10 Jahren, wir waren damals stellvertretender internationaler Direktor von WEC in London, gab es bei uns einen Leiterwechsel. Der internationale Direktor wurde ein neuer internationaler Direktor gewählt und er fragte mich gleich am nächsten Tag: Traugott, wärst du bereit, auch unter meiner Führung mein Stellvertreter zu sein? Das würde mich echt freuen. Und ich sagte mir aus dem Bauch heraus, ja, würde ich gerne machen. Das liegt mir, der zweite Mann zu sein. Wir haben dann drüber gesprochen, Hanni und ich. Und Hanni sagt, ja, ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich Gottes Führung für uns ist. Und dann wir hatten die Gewohnheit, zweimal im Jahr zu unseren Mentoren zu gehen, einem jungen Arzt-Ehepaar in England. Und die fragten, wie geht's euch, was tut sich bei euch? Und ich habe ihnen das erzählt von diesem Gespräch. Und dann sagt uns mein Mentor zu mir, sag mal, bist du eigentlich der Einzige, der diesen Job ausfüllen könnte, Stellvertreter des internationalen Direktors zu sein? Und er schob noch eine zweite Frage hin nach. Er sagte, du bist jetzt 61. Könnte es sein, dass in deiner jetzigen Lebensphase es eine Aufgabe gibt für Gott, für die der Herr dich bisher vorbereitet hat, durch deine Biografie, durch deine Lebensgeschichte, durch das, was du gelernt und erlebt hast? Könnte es sein, dass es da eine besondere Aufgabe gibt, die in Anführungszeichen nur du erfüllen kannst? Und die erste Frage war einfach zu beantworten. Natürlich bin ich nicht der Einzige. Das könnten auch andere machen. Aber die zweite Frage, gibt es vielleicht eine Aufgabe, die Gott für mich speziell hat? Das ist eine Frage, die uns beiden sehr beschäftigt hat. Und im Nachdenken über diese Frage kamen wir zum Schluss, es ist nicht gut, wenn ich diese Aufgabe annehme. Denn ich werde dann bald pensioniert und dann muss der internationale Direktor einen neuen Stellvertreter suchen. Und so mitten in der Fahrt die Pferde zu wechseln, das ist nicht gut. Der fängt besser an mit einem Mann, mit dem er dann die ganze Strecke fahren kann. Und noch andere Gründe. Und ich teilte ihm dann mit, musste ihm mitteilen, es tut mir leid, aber das kann ich nicht machen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube nicht, dass Gott das von mir will. Und die Frage kam natürlich sofort, und was machst du dann? Und ich hatte keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Aber ich weiß, nein, das ist jetzt nicht dran. Und wir waren in Limbo, oder wie sagt man auf Deutsch, wir waren in einem Schwebezustand, in einer Ungewissheit, dass wir nicht wussten, was dran ist. Und dann 3 Monate später, in einem Gespräch mit einem anderen Mitarbeiter, erinnerte mich Gott an die ursprüngliche Berufung nach Indonesien, Indonesier für die Weltmission auszubilden. Und wir hatten den Eindruck im Laufe der Jahre, da hätte noch viel mehr geschehen können, aber es ist nicht geschehen. Und es wurde uns immer mehr zur Gewissheit, vor allen Dingen auch im Gespräch mit Indonesiern, kommt zurück, helft uns, in der Missionsbewegung. Aber wir wussten nicht, was. Wir wollen nicht das tun, was Indonesier vielleicht viel besser können als wir. Und wir sagten, Herr, innerhalb der ersten 3 Jahre zeig uns doch, was dran ist. Und dann wurde bald deutlich, dass Member Care, die Vorbereitung und die Begleitung von Missionaren und die Schulung der Gemeinden und Missionswerke hierfür wesentlich ist. Noch einmal die Frage, sind wir offen? Und fragen wir immer wieder neu, Herr, was willst du eigentlich? Ist meine Karriere, die ich habe oder die vor mir liegt, ist das eigentlich, was du für mich im Sinn hast? Und es ist dann gut, das miteinander zu besprechen. Gott hat viele Aufgaben. Und Lukas war so jemand, der sich von Gott ins Leben hineinreden ließ. Und darum geschah es an jenem Tag, als Lukas zusammen mit den anderen die Entscheidung traf, jawohl, wir gehen rüber. Da ging das Evangelium von Asien nach Europa. Und die Auswirkungen davon, ja, wir sitzen heute hier. Und so ist das der Grundton, den dafür zu sorgen, dass die Botschaft von Jesus dahin kommt, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt ist. Menschen, die noch nie von ihm gehört haben, die sollen von ihm hören. Und dass wir mitwirken auf jede Art und Weise, wie das sein kann. Das dritte bei Lukas war, er war ein von Jesus begabter und befähigter Mensch. Und er erkannte, dass diese Begabung und Befähigung für ihn einsetzen musste. Lukas war Arzt und in der Antike gab es einige berühmte medizinische Fakultäten, zum Beispiel in Pergamon, in Griechenland, in Athen, in Alexandria in Ägypten, in Beirut, in Laodicea oder Asklepia und auf der Insel Kos. Wir wissen nicht, wo er seine Ausbildung genossen hat. Aber er war ein ausgebildeter Arzt. Und sein medizinisches Wissen schimmert immer wieder durch. In der Apostelgeschichte wo er Ausdrücke gebraucht, die sonst im Neuen Testament nicht vorkommen, die aber in den Schriften von Hippokrates, dem Vater der Medizinwissenschaft, vorkommen. 17 Jahre lang war Lukas mit Paulus unterwegs. Als ein persönlicher Arzt hat dafür gesorgt, dass dieser Haudegen, denke ich mal, auch genug getrunken hat. Meine Frau muss mir das immer wieder sagen, trinkst du aber auch genug? Ja, und nach seiner Gesundheit geschaut hat. Ich glaube, Gott wusste, der Paulus, dem muss ich einen Mann zur Seite stellen, der ihm das Wasser reichen kann. Eben ein Akademiker. Ja, auf den anderen hätte vielleicht der Paulus nicht so schnell gehört. Und außerdem hat er unterwegs sicher vielen Kranken die Liebe und Fürsorge Jesu demonstriert. Jesus selber hat ja nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern immer wieder die seelischen und die körperlichen Bedürfnisse der Menschen beachtet und hat ihnen geholfen. Und so geht es eben auch in unserer jetzigen Arbeit in Indonesien uns beiden darum, dass sendende Gemeinden und Werke erkennen, Missionare sind nicht Supermenschen. Das sind ganz normale Menschen, die können fallen, die können, sind zu allem fähig und brauchen Unterstützung, brauchen Förderung. Und bis heute ist der Arztberuf, ja alle medizinischen Berufe, Türöffner für das Evangelium in vielen Teilen der Welt. Wir freuen uns sehr, dass wir in Indonesien sind wir gestoßen auf eine junge Gemeinschaft von Akademikern in Nord-Sulawesi, die Mission auf dem Herzen haben. Und diese junge Gemeinschaft von Akademikern, die haben inzwischen 16 Missionare entsandt und nach Ostindonesien. Das sind Ärzte, das sind Zahnärzte, das sind Juristen, das sind Techniker, Leute im Staatsdienst, Lehrer, die von diesem mit kleinen Missionswerk in Nord-Sulawesi unterstützt werden. Und dieses Missionswerk hat uns gebeten, bitte schult doch unsere Unterstützergruppen. Ich habe gehört, dass ihr habt das im offenen Abend auch so, dass jeder Missionar von einem Hauskreis unterstützt wird. Die sagen, wir rufen all die Unterstützergruppen von diesen 16 Missionaren zusammen und macht bitte eine Schulung, lehrt uns, sagt uns, wie wir diese Missionare unterstützen und fördern können. Was brauchen die? Denn wenn man nicht dort gewesen ist, weiß man oft nicht, welche Risiken und welchen Stressoren sie ausgesetzt sind. Vielleicht eher noch wie in Deutschland, aber in Indonesien redet man nicht gerne über die unangenehmen Dinge. Dann ist vielleicht der Entsender enttäuscht oder man schweigt sich da eher aus. Lukas war von Jesus begabt und befähigt und ließ sich von Jesus zeigen, wie er diese Begabung und Befähigung einsetzen sollte. Haben Sie sich schon gefragt, was Jesus hier eigentlich dabei gedacht hat, dass er Ihnen erlaubt hat, eine so tolle Ausbildung zu machen, einen solchen guten Job zu haben oder auch anders? Was hat er sich eigentlich dabei gedacht? Er führt doch unser Leben. Eine gute Ausbildung ist heute in der Weltmission ein großes Kapital. Schon längst kommen wir in die bedürftigsten Länder dieser Welt nicht mehr als Missionare, sondern als Fachleute, die Fachwissen weitergeben können und die andere heranbilden. Als Dozent, man kann zwar im Hörsaal nicht nicht von Jesus reden, aber die Studenten kommen am Abend gerne zu einem nach Hause und dann kann man ihnen von Jesus erzählen oder eine kleine Bibelstudiengruppe starten. Das sind Dinge, die, wo Jesus uns einsetzen möchte. Unsere indonesischen Geschwister sind unterwegs weltweit. Wir haben eine Gruppe von 7 Indonesiern in Westafrika, im kleinen Land Guinea-Bissau, und eine kleine Gruppe von 3 Leuten ist hier in dem Gebiet von Ceche. Und sie haben mir vor einiger Zeit geschrieben, sag mal, könntest du nicht Leute motivieren, wir brauchen dringend einen Arzt. Wir haben keinen Arzt weit und breit. Das ist die Klinik von Ceche, da ist eine Krankenschwester, die hat aber keine Medizin, die ist oft auch nicht da. Die ist einfach in dieser Klinik, kein Arzt weit und breit. In dem ganzen Gebiet gibt es etwa 100 Dörfer und viele Menschen kommen zu unseren indonesischen Missionaren und sagen, wir haben Aspirin oder wir können denen nicht helfen. Und Menschen sterben oft an kleinen Krankheiten, weil keine Versorgung da ist. Es ist nicht einfach, nach Ceche zu kommen. Da begegnen einem solche Dinge, dass da plötzlich ein Baum über dem Weg liegt, oder wir waren vor 2 Jahren dort. Oder dann muss man, bevor man zum Dorf kommt, muss man über einen Fluss. Man kann dieses Boot nehmen, aber wenn einem das Boot zu wackelig ist, dann kann man auch mit einer großen Fähre rübergehen. Aber es ist nicht gerade ermutigend, wenn man dann, bevor man auf die Fähre geht, einen Lastwagen sieht, der abgekippt ist von der Fähre. Ja, das haben wir so erlebt. Bei uns ging es gut, aber der Motor setzt dann mittendrin aus. Aber die Liebe Jesu Christi dringt uns. Die Liebe Jesu Christi befähigt uns. Die Liebe Jesu Christi gibt uns den Mut, auch Risiken zu sehen und sie bewusst anzugehen im Vertrauen auf Jesus. Und ich habe jetzt nur den Arzt wegen Lukas als ein Beispiel genommen, als Techniker, als Lehrer, als Dozent. In vielen, vielen Berufen können wir so für Jesus tätig sein. Einsatz für Jesus, da, wo man ihn noch nicht kennt. Das ist nach wie vor ein dringendes Anliegen. 3 Dinge. Es beginnt mit der radikalen Hinwendung zu Jesus. Wir brauchen eine Sensibilität für Gottes Führen. Lebenslang. Das ist nicht einmal dann vorgezeichnet. Und drittens, von Jesus begabt und befähigt für ihn und für andere. Und ich möchte euch zum Schluss gerne, jetzt bitte das andere, die andere Serie aufmachen, ein paar Mitarbeiter von Paulus vorstellen. Han und ich haben etwa ein Jahr lang ein Bibelstudium gemacht und geguckt, sagt mal, wer waren denn die Mitarbeiter von Paulus? Wer waren die denn, die ihn unterstützt haben? Und wir sind auf eine Zahl von etwa 70 Mitarbeitern und Gemeinden gekommen. Und das ist noch nicht mal alle. Ich stelle euch nur ein paar davon vor. Es gibt John Piper, der bekannte amerikanische Pastor, hat einmal gesagt, es gibt nur 2 Sorte von echten Christen. Entweder die, die gehen, und zweitens die, die senden. Entweder gehst du, oder wenn du nicht gehst, dann sendest du. Es gibt eigentlich noch eine dritte Kategorie, und das sind die, die nicht gehorsam sind. Gehen oder senden. Wenn gehen nicht mein Auftrag ist, dann ist vielleicht senden dein Auftrag. Das ist der Barnabas, der Mentor für Paulus wurde. Könntest du einen Mitarbeiter als Mentor begleiten? Das sind Stephanas, Fortunatus und Achaikus aus Korinth. Der Stephanas kam durch Paulus zum Glauben. Und er hat die beiden motiviert, komm, wir besuchen den Paulus in Ephesus. Die sagten vielleicht, ja, da ist doch der Aquila und Priscilla sind doch da. Nein, Gott zeigt mir, ich glaube, wir sollten ihn besuchen. Sie nehmen die gefährliche Seereise auf sich und besuchen ihn. Und Paulus schreibt zurück an die Korinther, wie sehr ihn das ermutigt hat. Könntest du einen Missionar, der vielleicht einmal selber in dich investiert hat, durch einen Besuch ermutigen? Das ist die Mutter von Rufus. Paulus sagt, sie ist mir wie eine Mutter geworden. Ich weiß nicht, ob die Mutter von Paulus war vielleicht schon gestorben. Und die Mutter von Rufus sagt, wer nimmt den Paulus denn mal in den Arm? Die jungen Mädchen, das passt nicht. Aber ich bin alt genug und kann ihm etwas mütterliche Wärme geben. Sie wird für Paulus wie eine Mutter. Könntest du einen Mitarbeiter, dessen leibliche Eltern ihn nicht unterstützen, wie eine Mutter sein? Und das ist der Tychikus, der Paulus auf seinen Reisen begleitet, sogar im Gefängnis auch bei ihm ist. Könntest du ein Bindeglied zwischen der Gemeinde und einem Mitarbeiter sein? Vielleicht ist das bei euch in der Gemeinde schon geregelt, aber vielleicht auch nicht. Und es gibt auch andere Missionare, die solch ein Bindeglied zur Gemeinde brauchen. Das ist die Lydia, die den Paulus aufnimmt. Und ich könnte mir denken, weil sie eine Textilhändlerin war, ihm gesagt, du Paulus, komm doch mal in meinen Laden. Du, ich glaube, dein Hemd und deine Hose, die dürften wirklich mal erneuert werden. Jetzt such dir nicht das billige Zeug aus. Nein, nein, was ganz Gutes. Und nimm noch eins. Hast du etwas, das du einem Mitarbeiter geben könntest, um ihm damit zu unterstützen, zum Beispiel Geld, Ausrüstungsgegenstände, eine Ferienwohnung oder sonst etwas? Und da ist der Kapus, der für Paulus Dinge aufbewahrt hat. Hättest du Platz, um Gegenstände aufzubewahren für Mitarbeiter, die im Einsatz sind? Nicht alle haben ein Elternhaus, wo Dinge untergebracht werden können. Der Gaius unterstützt Mitarbeiter einer anderen Gemeinde, nicht nur aus der eigenen Gemeinde. Hast du Möglichkeiten, Gastgeber für einen Mitarbeiter im Heimataufenthalt oder in den Ferien zu sein? Und da ist der Dr. Lukas. Ja. Hast du einen Beruf oder eine Begabung, die du einem Mitarbeiter zur Verfügung stellen möchtest? Könntest du dich als Arzt, Journalist, Medienfachmann oder Fachfrau für Gottes weltweite Mission engagieren? Und da ist die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde, ich weiß nicht, ob sie viel für Paulus gebetet haben, aber sie haben geopfert. Manchmal verteilt Gott die Aufgaben etwas anders. Regelmäßig, 14 Jahre lang, hat diese Gemeinde diesen Mitarbeiter unterstützt. Und das ist der Epaphroditus, der von der Gemeinde entsandt wurde, die Unterstützung zu bringen, zu schicken. Könntest du dir vorstellen, einen Mitarbeiter per Mail, Skype oder durch einen Besuch in einer für ihn oder sie besonders schwierigen Zeit zu ermutigen? Die Gemeinde in Thessalonik war eine betende Gemeinde. Ist das Gebet für unerreichte Volksgruppen und für Missionare ein fester Bestandteil in eurer Gemeinde? Und die beiden haben dafür gesorgt, dass Paulus eine Arbeitsstelle hatte, als Zeltmacher. Und die Gemeinde in Antiochien, die ihn entsandte, das ist die letzte Folie. Gibt es in eurer Gemeinde Mitglieder, die Gott vorbereitet hat, um zum globalen Missionsdienst? Und betet ihr aktiv dafür, dass ihr eine sendende Gemeinde werdet oder bleibt? Ja. Im Einsatz für Jesus, da, wo man ihn noch nicht kennt, ist Senden dein Auftrag. Und das möchten wir euch einfach mitgeben. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich, auch im Namen der indonesischen Geschwister noch einmal, für euer Engagement. Das, ihr habt gehört, einen kleinen Teil von dem, was Gott dadurch bewirkt hat. Aber es geschieht noch viel, viel mehr. Und es ist nicht vergeblich. Es ist ein Vorrecht, wenn wir so weltweit im Einsatz sein dürfen. Amen.